Schönen guten Tag, Geschwister. Es freut mich, dass wir wieder bei euch sein dürfen hier in Deutschland und weiter mit dieser Predigt machen können. Das letzte Mal hatten wir eine Predigt angefangen von Herrn Stiver und die Predigt möchte ich dann fortsetzen. Ja, innerhalb von 2 oder 3 Versammlungen werden wir das schon haben. Nee, dieses Mal ist das letzte Mal die zweite Hälfte, sagen wir mal. Im ersten Teil, das heißt, die Predigt heißt auf Gott harren oder auf Gott warten. Und im ersten Teil der Predigt hatten wir gelernt, auch durch die Schrift, dass wir doch auf Gott harren müssen und können und dürfen. Und das kann man so oder so machen. Man kann das einfach passiv so alles hinnehmen und alles mitmachen oder aktiv warten, aktiv auf Gott harren. Und das ist wichtig. So müssen wir sein. Erwartungsvoll sogar. Wir erwarten, dass Gott seine Versprechen halten wird. Und das wird er auch. Das wird er auch. Jedenfalls, das hatten wir im ersten Teil gesehen. Und jetzt fahren wir fort. Das waren da hatten wir 2 Punkte gehabt. Und jetzt werden wir mit Punkt Nummer 3 anfangen. Heute Punkt Nummer 3. Wir sollten, und das ist ein Vorschlag von Herrn Stiver, aber ich bin ganz und gar damit einverstanden. Wir sollten uns eine Liste machen. Wir sollten uns eine Liste machen von allen guten Dingen, was Gott für uns getan hat. Das kann man aufschreiben, das kann man auch im Kopf behalten. Im Kopf etwas zu behalten, das geht nicht so ganz gut. Also für mich wäre es besser, das alles aufzuschreiben. Aber eine Liste machen von den guten Sachen, von den guten Dingen, die Gott für uns getan hat. So werden wir ermuntert, wird unser Vertrauen in Gott gestärkt, sagen wir mal, während wir auf ihn harren, während wir auf Gott warten. Natürlich auf diese Liste kommen die schönen Sachen. Jetzt werden ein paar nicht schöne Sachen, aber das hat, sagen wir mal, insofern mit Gott nichts zu tun. Er hat da nichts Negatives in unserem Leben gemacht. Deshalb sollten wir uns auf die positive Dinge uns konzentrieren. Schlagen wir jetzt mal in 1. Samuel, Kapitel 17 auf. 1. Samuel. Kapitel 17 und fangen wir mit Vers 32 an. Und hier sehen wir das Gespräch zwischen David, als er noch ein sehr, sehr junger Mann war. Wir kennen die Geschichte mit Goliath. David ist von seinem Vater, der blieb zurück. Die ganzen Geschwister sind in den Krieg gezogen. Er blieb zurück und dann hat sein Vater ihn dorthin geschickt mit Köson, Proviant, sagen wir mal. Und David hat gesehen, wie Goliath Israel und Gott geschmäht hat und nur versucht hat, sie in einen schlechten Ruf zu geben. Und David, es kam so, wie wir die Geschichte kennen, dass David Saul vorkam, vor dem König. Und 1. Samuel Kapitel 17 und Vers 32 fangen wir an. Und David sprach zu Saul: Seinetwegen lasse keiner den Mund sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Der war ein ganz junger Mann. Ganz junger Mann. Und die ganzen Soldaten mit Rüstungen, Speeren und was weiß ich, Waffen standen draußen auf dem Front. Und er sagte, ja, ich werde mit diesem Ungeheuer kämpfen. Vers 33, Saul sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, das war Vers 33. Und gut, ich meine, wenn man die Lage ganz sachlich ansehen sollte, hat Saul recht gehabt. Der war ganz jung, Goliath war riesengroß, der war ein erfahrener Krieger und er, ja, ganz bestimmt hätte er David getötet. Und interessant, und das werden wir auch sehen, und das wissen wir sowieso, weil wir diese Geschichte kennen, aber David, er hat sein Vertrauen nicht in sich selbst gehabt, er hat sein Vertrauen in Gott gehabt. Und das war ganz was anderes. Vers 34, David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. Vers 35, so lief ich ihm nach, schlug ihn auf, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Dann, wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. Ich meine, junger Mann schon, aber ein ganz mutiger junger Mann und anscheinend kein Schwächling. Vers 36, so hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll er gehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und dann Vers 37, und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat. Hier sehen wir ganz, ganz klar. Ich war so stark, ich war so klug, ich war so schnell, ich konnte nachlaufen. Nee, der Herr hat mich von dem Löwen, der Herr hat mich von dem Bären errettet. Er wusste ganz genau, wo er sein Vertrauen zeigen hatte. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Vers 37 hatten wir eben gelesen. Gut, ich meine, David hat Saul überredet praktisch, ja, gib mir doch eine Chance. Also mein Vertrauen ist in Gott und er wird mir schon helfen. Aber wiederum, der hat schon Mirakel, der hat schon Wunder erlebt in seinem Leben, in seinem kurzen Leben. Und er wusste ganz genau, woher diese Wunder kamen. Er hat ganz bestimmt in seinem Gehirn schon eine Liste aufgestellt von Wundern, von Mirakeln, die in seinem Leben vorgekommen waren, wo Gott eingegriffen war, wo Gott ihm geholfen hatte. Ist doch klar, wenn ein junger Mann, egal wie kräftig und schnell er ist, einem Bären nachläuft oder einen Löwen nachläuft und ihn tötet, er schlägt, das ist ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Da sagte der Herr Stiver, ich weiß nicht, wie das im Orient ist mit den Bären, mit den Löwen, aber in Nordamerika sind sie ziemlich kräftig, ziemlich groß. Ja? Das handelt sich ganz bestimmt um einen Wunder. Er sagte, er weiß ganz genau, weil er wohnt ganz im Jopvidee, wo es ja Bären vielleicht nicht, doch, oder? In Süddakota Bären und eine Art Löwe. Und er sagte, ein Löwe kann einen Pferd mit einem Schlag töten, auf den Nacken, zack. Ein Pferd ist ein großes Ding, ja, ein großes Tier. Aber ein Löwe kann ein Pferd mit einem Schlag töten. Also das waren Wunder, die gewirkt worden im Leben von David. Und hier haben wir eine andere Situation. Er ist bei der Armee oder er kam dorthin, wo das Gefecht sich stattfinden sollte. Und er wurde von Goliath konfrontiert, David, und ganz bestimmt hat er daran gedacht. Ja, Moment, ich habe schon Wunder erlebt mit den Bären, mit den Löwen und so weiter. Gott hat mir damals Kraft gegeben, er ist mir beigestanden, er hat mir geholfen, er wird das schon wieder machen. Ganz bestimmt hat er sowas gedacht. Nun, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, keiner von uns hat in der letzten Zeit einen Bären getötet oder einen Löwen. Ich auf jeden Fall nicht. Nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Aber wir haben andere Situationen erlebt, wo Gott für uns eingegriffen ist. Wir haben andere Situationen erlebt. Gott ist eingegriffen, hat uns auf wunderbare Art und Weise geholfen. Er sagte, der Herr Stiver, das fand ich lustig, das hat er schon ein paar Mal erwähnt, als er ein junger Mann war. Das erste Mal, dass er eine Rede halten musste im Spokesman's Club. Er sagte, er war sehr, sehr schwach und er konnte das kaum schaffen, um vor der Gruppe zu stehen und zu sprechen. Aber Gott hat ihm geholfen. Und er hat das überlebt und für ihn war das ein Wunder. Das war ein Wunder. Aber wir haben alle, glaube ich, Sachen in unserem Leben, wo wir sagen können, ja, da hat Gott eingegriffen. Das ist wirklich, das war ein Mirakel, das war ein Wunder. Gott ist für mich eingegriffen oder für uns. Wenn wir diese Liste aufstellen, was werden wir drauf tun? Vielleicht unsere Eltern, wenn wir gute Eltern hatten, oder wenn wir was von den nicht so guten Eltern gelernt haben. Das ist was Positives, wenn wir was daraus lernen. Manches Mal ist es tatsächlich so, man lernt von den schlechten Beispielen. Das wissen wir alle. Man kann auch von den schlechten Beispielen lernen. Aber unsere Eltern könnten vielleicht auf diese Liste kommen. Unsere Taufe, war das nicht ein Wunder? Das ist ein Wunder bei jedem von uns. Das ist wirklich ein Mirakel, dass wir uns taufen lassen, dass wir sagen, Gott, ich kann das nicht, ich brauche deine Hilfe. Und er sagt, gut, ich greife dann ein und ich werde euch helfen. Das ist ein Wunder, wirklich. Das soll vielleicht auf unsere Liste kommen. Dass wir gute Freunde haben, dass wir bekehrte Freunde haben, dass wir hier diese Versammlung haben. Ja, ein Wunder vielleicht nicht, aber was wirklich schön ist. Nee, das ist ein Wunder. Ich meine, sonst wären wir draußen mit allen anderen, wir würden Weihnachten feiern und gar nichts wissen. Das ist ein Wunder, dass wir hier sitzen, wirklich. Das könnte auf unsere Liste kommen. Und ich glaube, wir können alle an Situationen denken, wo Gott für uns eingegriffen ist und wo er uns geschützt hat, wo er uns Schutz geboten hat, wo wir sonst hätten wir wirklich was erleben können, was Schlechtes, was Negatives erleben. Gott hat uns sehr oft geschützt. Schon die Tatsache, dass Gott uns zurechtweist, das ist eine sehr positive Sache. Ist keine übermäßig freudige Sache mittendrin, aber Gott weist uns zurecht und wir lernen was daraus. Er erweist uns dadurch seine Liebe. Das soll auf unsere Liste kommen. Die Liebe Gottes, die Liebe, die Gott uns zeigt. Die Freude, die wir haben, wenn wir was überwinden. Hoffentlich haben wir diese Freude sehr oft oder vielleicht nicht so sehr oft. Oder doch so sehr oft. Wir werden so oder so Sachen in unserem Leben haben, wo wir überwinden müssen. Sünden, Probleme in unserem Leben, wo wir überwinden müssen. Und es ist doch eine Freude, wenn man manches Mal nur ein klein bisschen Fortschritt macht. Das könnte auf unsere Liste kommen. Die Freude, die wir haben können, wenn wir wachsen, geistlich wachsen. Die Freude über die Gnade Gottes. Das könnte auf diese Liste kommen. Also das sind so viele Sachen. Die Tatsache, dass wir an Weisheit gewinnen können, dass wir mehr Erkenntnis erwerben können, Erkenntnis über das Wort Gottes, über Gottes Weg, dass wir mehr verstehen können, auch geistlich, dass wir immer mehr verstehen können, das ist ein Wunder. Das gehört vielleicht auf diese Liste. Das sind alle Wunder, die Gott in unserem Leben bewirkt, dass wir in Liebe wachsen können. Und ich glaube doch, dass wir in Liebe, ich auf jeden Fall, ich merke, wo ich, was weiß ich, vor 10, 15 Jahren, 5 Jahren hätte gesagt, ach, die, na. Jetzt kann ich sagen, nee, wir sind Gottes Kinder und er hat einen Plan für uns. Für uns allen, für die Menschheit sogar. Und er wird das ausarbeiten. Und also das ist die Liebe Gottes, die in uns wächst. Und wir dürfen sehr, sehr dankbar dafür sein. Das sind alle Sachen, die auf unsere Liste kommen. Dass wir da die Rechnungen bezahlen können. Das ist eine positive Sache. Dass wir einen Job haben, wenn wir einen Job haben. Das ist auch eine positive Sache. Gott hat uns unermessliche Segen gegeben in unserem Leben. Wir dürfen sehr, sehr dankbar dafür sein. Jesus Christus sagt uns, dass er der Gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Das bedeutet auch, dass der Vater, unser Vater, der Gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Das könnte auch auf unsere Liste kommen. Wie wunderbar, dass wir uns auf Gott vertrauen können. Hebräer 13, Hebräer Kapitel 13 und Vers 8. Hebräer 13 und Vers 8, da lesen wir: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das ist ein Wunder. Das ist für uns ein Wunder. Und dann in Vers 5 lesen wir was ganz Ermutigendes. In Vers 5, Hebräer Kapitel 13, Vers 5. Seid nicht geldgierig und so weiter, lasst euch genügen an dem, was ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Hat Gott gesagt. Hat das aufschreiben lassen in der Bibel. Das ist ein Wunder. Das ist eine sehr, sehr positive Sache. Sehr ermutigend. Noch ein Punkt, der auf unsere Liste kommen könnte. Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2 und Vers 10. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also wir sind eine laufende Arbeit sozusagen. Gott arbeitet an uns dran, ständig, wenn wir mitmachen, wenn wir das wollen. Wenn wir jemals aufhören, das zu wollen, dann wird er auch aufhören, aber nee, wahrscheinlich auch nicht. Aber wir, wenn wir mitmachen und wir machen auch mit, sind wir diese laufende Arbeit. Gott weiß, dass wir Hilfe brauchen und er ist immer dabei. Und das ist nicht einfach irgendeine Arbeit. Nein, nein. Wir sind erlöst worden. Das ist ein Wunder, ein Mirakel. Wir sind von dem Toten erlöst worden. Wir sind ins Licht gebracht worden. Und Gott gibt uns Kraft. Die Kraft, die wir haben müssen, um weiterzugehen. Nee, es ist eine wundersame Arbeit, die Gott in uns vornimmt. Als der alte Mann in uns gestorben ist, dann haben wir ganz besondere Fähigkeiten, könnte man praktisch sagen. Also haben wir auf jeden Fall Zugang zu einer Kraft bekommen, die uns sehr, sehr helfen kann. Natürlich, wir können immer noch sündigen, das wissen wir alle. Wir können immer noch sündigen. Schauen wir deshalb Philipper Kapitel 1 an. Philipper Kapitel 1 und Vers 6. Philipper Kapitel 1 und Vers 6. Und ich bin drin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, das ist das Werk, die Arbeit, die laufende Arbeit, wovon wir gesprochen hatten, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Das sollte uns wirklich ermutigen. Nee, das wundersame Werk, was Gott in uns durch Christus, als wir getauft worden sind, als wir den Heiligen Geist bekommen haben, dieses Werk wird er nicht aufhören. Er wird nicht damit aufhören. Solange wir mitmachen, wie ich sagte, solange wir auf Gott harren, solange wir auf Gott warten. Und das sollte uns sehr, sehr ermutigen. Also Punkt Nummer 4, gehen wir weiter. Punkt Nummer 4, wir sollen die Wahrheit studieren, das Wort Gottes studieren. Christus selber sagte, dass wir die Wahrheit erkennen würden und dass die Wahrheit uns befreien würde, uns frei machen würde. Das ist Johannes Kapitel 8 und Vers 32. wenn wir nicht aufschlagen, aber die Wahrheit werdet ihr erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 32. Aber wie kommt es, dass man die Wahrheit erkennen kann oder erkennt? Das hört sich sehr simpel an. Aber wir müssen eben die Wahrheit studieren. Wir müssen das Wort Gottes studieren, damit wir die Wahrheit drin erkennen können. Aber wenn wir das machen, Gott wird uns schon helfen. Manches Mal, ich weiß, es gibt Studieren und manche Leute, die haben so einen Kopf, die können stundenlang studieren. Ich bin eigentlich nicht so ein Typ. Ich studiere hoffentlich genug, aber Gott weiß ganz genau, was wir machen können. Er weiß, wozu wir fähig sind. Er weiß, wie wir am besten lernen. Ja? Und er wird uns dabei helfen. Ich habe schon öfters gesagt, weil ich weiß, bei älteren Leuten und ich zähle mich dazu jetzt, da kann man ab und zu mal was vergessen. Ab und zu, da weiß man nie, da kann man was vergessen. Und durch den Jahren haben manches Mal ältere Leute zu mir gesagt, ach, na Herr Wiel, ich kann mich an die Schriftstellen nicht mehr erinnern. War das Timotheus so 2 oder so? Ich sage, keine Angst. Gott weiß ganz genau, wozu wir fähig sind. Herr Geist, wenn wir das Prinzip haben, ist gut. Wenn wir die Wörter, ja, ist gut. Wenn ich mich nicht daran erinnern kann, ja, war das Kapitel 2 oder 3, in welchem Buch war das? Egal. Um ehrlich zu sein, ist es egal. Nachschlagen können wir immer. Ihr könnt mich auch anrufen, ich schlag nach. Ich werde es bestimmt nicht im Kopf haben. Früher vielleicht, aber jetzt nicht mehr. Jedenfalls, wenn wir dran arbeiten, wirklich dran arbeiten, wenn wir mitmachen bei dem Werk, bei der Arbeit, die Gott mit uns vorgenommen hat, dann können wir von Satan wegkommen. Können wir von Satan wegkommen, weil die Wahrheit uns befreien wird. Es wird uns frei machen in dem Sinne. Wir werden frei von den Täuschungen Satans sein. Und das ist wichtig. Aber nur wenn wir Gottes Wort studieren, nur wenn wir die Wahrheit Gottes in uns aufnehmen und auffrischen und immer wieder, warum gebietet uns Gott, dass wir jedes Jahr die Festtage durchgehen müssen? Ja, da. Aber das haben wir schon gemacht. Ja, das machen wir jedes Jahr. Und ich freue mich riesig, dass wir das jedes Jahr machen. Ich brauche das, damit ich daran erinnert werden kann. Was war dann die Bedeutung hier? Ah, das hat mit dem Plan Gottes zu tun. Nicht, dass ich das vergessen habe, aber es tut immer gut, daran erinnert zu werden. Nee, wir werden durch die Wahrheit werden wir frei gemacht, frei von Satan, seine Täuschungen. Und wir müssen zusehen, dass wir uns fest an seinem Wort halten. Und bedeutet das, dass wir andere Sachen gar nicht studieren sollen oder lesen sollen? Nein, aber vorsichtig soll man sein. Vorsichtig soll man sein. Gottes Wort enthält seine Wahrheit. Ja? Und darauf sollen wir uns konzentrieren. Wir sehen, ja, ich sagte, das macht uns frei von den Täuschungen Satans. Und das ist auch wahr. Und das ist ein Wunder. Und wir sehen von dem Beispiel Christi in Matthäus Kapitel 4, werden wir jetzt lesen. Satan hat alles versucht, Christus in Versuchung zu bringen, ihn ins Wanken zu bringen. Das hat aber nicht geklappt. Matthäus Kapitel 4. Vers 1. Matthäus Kapitel 4 und Vers 1, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Mann, hungerte ihn, das kann ich mir gut vorstellen. Nee, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich wäre vielleicht am Tag, 11 schon gestorben. Ich weiß es nicht. Nee, 40 Tage und 40 Nächte hat er gefastet. Das ist schon ein Wunder. Vers 3, und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Sohn Gottes? Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Da sieht man, Satan versucht schon jetzt, Jesus Christus ins Wanken zu bringen. Der ist sehr schwach. 40 Tage lang, 40 Nächte lang, gar nichts gegessen, gar nichts getrunken. Sehr, sehr schwach, physisch. Da denkt Satan, und das wundert mich jedes Mal. Ich meine, Satan meint, ja, physisch ist er sehr schwach. Vielleicht ist jetzt meine Chance. Hat es versucht. Natürlich, wenn wir fasten, genau, wir fasten einen Tag, vielleicht zwei oder drei, vielleicht. Ich meine, man kann fasten, solange man das will. Ich setze kein Limit hier. Aber die meisten von uns einen Tag, vielleicht zwei oder drei, dann sind wir lahm und schwach und können gar nichts machen. Ja, das könnte man durch 10 oder 20 multiplizieren und da haben wir Jesus Christus in physisch gesehen. Und irgendwie, und wir wissen, ich weiß auf jeden Fall, vielleicht wisst ihr auch, wie das ist, wenn einer, ob durchs Fasten oder was weiß ich, sehr schwach ist, wenn einer schwach ist und sehr, sehr hungrig ist, dann könnte diese Person ein bisschen gereizt sein. Vielleicht habt ihr das schon erlebt. Ich auf jeden Fall werde gereizt. Ich werde ganz nervös und so weiter. Da sagt der Herr Stiver, die Tiere sind auch gleich. Die Tiere sind auch gleich. Er hat früher Kühe und Schafe gezüchtet und er weiß ganz genau, wovon er spricht. Wenn sie schwach sind, wenn sie nicht viel gegessen haben, dann werden sie nervös, werden sie gereizt. Wenn wir uns in so einem Zustand befinden, wo wir so ein bisschen gereizt sind, dann können wir ganz leicht, ganz kurz sein, ja, da können wir ganz kurz sein und da können wir impulsiv sein und irgendwas sagen oder tun, ja, und Satan wollte das, er wollte das ganz genau mit Jesus Christus, er rechnete damit, hat sich verrechnet. Ja, der war falsch, das ist nicht so gekommen. Aber er meinte, ja, vielleicht wird das bei ihm auch so sein. Er rechnete damit. Aber Christus hat nicht so reagiert. Er war guten Verstandes und er hat auf den Vater geharrt. Er hat auf Gott gewartet. Der Zweck seines Fastens, als Christus gefastet hat, war, um ihn dem Vater näher zu bringen. Dem Vater näher zu bringen, sich ihm zu unterordnen. Deshalb fasten wir auch. Wenn wir fasten, wir sollten fasten, um dem Vater näher zu kommen. Also es gab keine Chance für Satan, dass er Christus irgendwie aufreizen konnte und dass er impulsiv und irgendwas sagt oder tun sollte, dass er unüberlegt was tun sollte. Nein. Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Also Christus hat mit einer Bibelstelle geantwortet. Ganz klar, überlegt und richtig. Und Satan wurde dadurch vereitelt. Mit diesem Versuch, mit diesem ersten Versuch. Aber er hörte nicht auf, der Satan. Vers 5. Er versuchte nochmal. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf eine Zinne des Tempels und sprach zu ihm. Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Sag und schreibe, Satan hat die Bibel zitiert. Interessant, sehr interessant. Nee, Satan ist ein sehr, sehr intelligentes Wesen. Der ist ganz raffiniert. Das war das war eigentlich eine sehr schlaue Versuchung, meinte er auf jeden Fall. Ein bisschen anders als die erste. Er wollte das aber nochmal versuchen. Sein Vorhaben war aber immer das gleiche. Sein Vorhaben war, Christus dazu zu bringen, unüberlegt und rasch und impulsiv irgendwas zu sagen oder tun. Deshalb sagte er, wenn du tatsächlich der Sohn Gottes bist, in anderen Worten, jetzt hast du die Chance, jetzt hast du die Gelegenheit, allen zu zeigen, dass du doch Sohn Gottes bist, dass du sein Sohn bist. Du kannst brauchst nur vom Tempel abzuspringen, du weißt sowieso, dass die Engel werden dich hüten, die werden dich schützen. Aber so, auf ganz leichte Art und Weise eigentlich, Christus, so kannst du allen beweisen, brauchst du gar nicht dran zu arbeiten. Es wird wunderbar sein. Ich meine, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber so in dem Sinne muss es gewesen sein. Die Andeutung war ganz klar. Mensch, hör mal, Jesus, du musst nicht jahrelang dich abquälen und Armut erleiden, verfolgt werden und dann sterben am Ende, einfach zu beweisen, dass du der Sohn Gottes bist. Spring mal ab, ganz leicht. Kannst du alles jetzt haben. Kannst du alles jetzt haben. Das war ein Versuch Satans. Und er hat auch eine Bibelstelle zitiert. Kaum zu glauben. Das war, wie gesagt, er hat seine Strategie ein bisschen geändert, aber sein Vorhaben war der gleiche. Genial war das, eine Bibelstelle zu zitieren. Natürlich, er hat diese Bibelstelle gedreht. So war nicht die Bedeutung, die richtige Bedeutung. Und das war und ist und bleibt eins von seinen Strategien. Vers 7, da sprach Jesus zu ihm. Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also der Satan ist schon wieder gescheitert. Er brachte es nicht so weit, dass Christus unüberlegt und impulsiv irgendwas gesagt oder getan hat. Nein, das würde Christus nie machen. Weil Jesus Christus hat auf den Vater geharrt. Er hat auf Gott gewartet. Erwartungsvoll, aktiv, mit vollem Vertrauen. Nee, wenn wir die Wahrheit kennen und wenn wir die Wahrheit in unserem Leben anwenden, dann wird diese fleischliche Impulsivität langsam weggehen. Wir haben die Wahrheit. Wie gesagt, das ist ein Wunder. Wir kennen Gottes Weg. Wir kennen die Wahrheit Gottes. Und das wird uns befreien. Das wird uns frei machen. Vers 8. Immer noch in Matthäus Kapitel 4 und Vers 8. Darauf, also er lässt nicht nach. Er lässt einfach nicht nach. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Vers 9. Und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Satan war tatsächlich Gott dieser Welt. Das ist er immer noch. Das ist er immer noch. Er hätte das machen können. Es hat aber nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Er wollte Christus wieder anstacheln, irgendwas Unüberlegtes und Falsches zu machen. Deshalb hat er das nochmal versucht und nochmal versucht. Und jetzt bietet er Christus einen super Kurzweg an. Ja? Wiederum, keine Kreuzigung, kein Tod, kein Schmerz, kein gar nichts. Du brauchst nur mich anbeten und dann hast du alles. Alles. Vers 10. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Vers 11. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Wiederum, Jesus Christus mit einer Bibelstelle, ja, er gibt Antwort aus der Wahrheit Gottes. Und wer, ich wiederhole, wer, sagen wir mal, auf die Wahrheit, wer auf Basis der Wahrheit agiert, kann diese Impulsivität, die zu schlechten Dingen führen, ausschalten. Wir werden frei gemacht von Satan und seiner Täuschungen. Nee, die Wahrheit ist sehr, sehr wertvoll. Ungeheuer wertvoll. Wir könnten uns mal fragen, ja, was ist dann die Wahrheit über die Moralität? Das wissen wir. Die Welt weiß das nicht. Wir wohnen, wir leben in dieser Welt. Und die Welt weiß gar nichts. Die Welt macht, was sie will. Das kann man im Fernsehen sehen, das kann man auf der Straße sehen, das kann man überall sehen. Die Welt macht genau, was sie will. Was weiß die Welt über Zivilität, über Moralität, über Hass? Eine ganze Menge eigentlich, über Hass. In der Welt wird alles erlaubt. Aber wir die Wahrheit kennen, wir kennen die Grenzen auch. Das ist auch richtig so. Jetzt Punkt 5. Punkt Nummer 5. Wir hatten eben gerade gesehen, dass die Wahrheit uns frei machen wird, wenn wir auf Gott harren, wenn wir auf Gott warten. Und ein offensichtlicher Punkt ist, dass wir beten sollen. Wir müssen beten. Philipper Kapitel 4. Philipper Kapitel 4 und Vers 6. Philipper Kapitel 4 und Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Vers 7, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne im Christus Jesus. Wenn wir auf Gott harren, wenn wir auf Gott warten, das können wir mit einem ruhigen Vertrauen tun. Wir brauchen nicht so nervös und aufgereizt zu sein. Wir können ein ruhiges Vertrauen zu Gott haben. Wir brauchen nicht unruhig zu sein, wir brauchen keine großen Sorgen uns zu machen. Wir brauchen nicht nervös zu sein, gereizt zu sein. Mit der Hilfe Gottes können wir mit einem ruhigen Vertrauen an Gott vorangehen. Bedeutet das, dass wir dann keine Verantwortung mehr haben? Nein. Wir warten, wir harren auf Gott, aber wir tun das auf aktive Art und Weise. Und erwartungsvoll sind wir, während wir warten. Wir müssen immerhin die Familie versorgen. Wir müssen das Haus führen. Wir müssen mit den Nachbarn umgehen, ist klar. Aber mit einem sanften, ruhigen Vertrauen zu Gott. Und wenn wir dieses Vertrauen haben, dann werden die Sorgen beseitigt. So ist das Leben viel einfacher. Viel, viel einfacher. So, wir warten auf Gott, wir harren auf Gott im Gebet. Wir flehen ihn manchmal an. Das ist auch mal nötig. Dieses Flehen, das ist mehr inbrünstig als normal, sagen wir mal, das Gebet. Aber wir sprechen mit Gott. Und wir legen ihm alles zu Füßen. Hier ist mein Leben, ich brauche deine Hilfe. Hier brauche ich deine Hilfe. Diese andere Person braucht deine Hilfe. Zeig mir dies, zeig mir das. Wir besprechen alles mit ihm. Unser Begehren, unsere Bedürfnisse, unsere Prüfungen, unsere Familienangelegenheiten, finanzielle Angelegenheiten, unsere Freunde, unsere Nachbarn, das, was wir verloren haben, das, was wir entschieden haben oder entscheiden müssen, das bringen wir alles zu Gott. Alles. Und in diesem Gebet sollen wir auch Dankbarkeit mit einbeziehen, wie wir hier gelesen haben. Eure Bitte in Gebet und Flehen mit Danksagung. Wir sollen Dankbarkeit mitten, das soll Teil unser Gebet sein. Ja, wir haben schon über unsere Liste gesprochen, über die ganz wunderbaren Sachen, die Gott für uns getan hat. Da sind so viele Sachen, wofür wir dankbar sein müssen, dankbar sein können. Ganz besonders, wenn wir lernen, wie wir im ersten Teil gesagt hatten, das alles mit einer größeren Perspektive zu sehen. Wenn wir mit einer größeren Perspektive auch beten, da werden wir mehrere Sachen sehen, wofür wir dankbar sein können. Jeder Tag, der auf uns zukommt, sagen wir mal, jeden Tag können wir einen Wunder erleben. Jeden Tag können wir ein Mirakel haben. Auf jeden Fall können wir weitermachen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Während wir lernen, und das ist nicht leicht, während wir lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren. Manches Mal lassen wir unsere Gedanken einfach so wild herumlaufen und wir wissen ja gar nichts. Langsam lernen wir, unsere Gedanken zu kontrollieren. Langsam werden wir zu einem neuen Mensch. Und das will Gott auch. Und das ist auch ein Mirakel. Das ist auch ein Wunder. Aber wir können auch mit unseren engsten Freunden über unser Leben sprechen. Wir können sie auch bitten, uns dabei zu helfen im Gebet. Warum nicht? Warum nicht? Solomon hat geschrieben, es gibt einen Freund, der enger ist als ein Bruder. Und ich glaube, wir alle haben wahrscheinlich solche Personen in unserem Leben gekannt. Brüder, die Geschwister sind sehr, ja, ich sage sehr eng. Manches Mal auch nicht. Aber manches Mal, es sollte so sein, dass die Familie eng ist, dass die Familie, dass die Geschwister einander lieben und so weiter. Es ist nicht immer so. Familienmitglieder können sehr, sehr eng zueinander stehen. Aber es gibt einen Freund, der vielleicht noch enger zu dir steht. Manches Mal ist das der Fall. Ein Freund, der unser Vertrauen halten wird. Ein Freund, der für uns beten wird, wo wir das wirklich nötig haben. Schauen wir mal in Johannes Kapitel 15. Johannes 15 und Vers 14. Johannes Kapitel 15 und Vers 14. Hier zeigt uns Jesus Christus einen Standard für Freunde sozusagen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Vers 15. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Einen Freund zu haben, diese Art von Freund zu haben, der auf Gott vertraut, der diese Definition von Freundschaft in seinem Leben aufweist. Ja, das ist wirklich was Schönes. Jemand, der immer danach sucht, was möchte Gott von uns? Was sagt Gottes Wort zu uns? Das ist ein wahrer Freund. Keine Person, die Kompromisse macht, die sagt, ja, das Wort Gottes sagt das, aber das müssen wir nicht so ernst nehmen. Nein, das sind Kompromisse, das ist falsch, das ist kein richtiger Freund. Jesus Christus hat mit seinen Freunden alles mitgeteilt, was ihm von dem Vater kam. Also wir können auch, wenn wir ganz enge Freunde im Glauben, das ist auch wichtig, wenn wir Freunde im Glauben haben, können wir das mit denen besprechen, können wir sie bitten, uns im Gebet zu stützen. Weil wir wissen, dass die Gebete eines Gerechten vermag viel. Es kann wirklich einen Einfluss auf unserem Leben haben. Punkt Nummer 6. Während wir auf Gott harren, während wir erwartungsvoll und aktiv auf Gott warten, sollen wir eine gebende Einstellung entwickeln. Sollen wir lernen, großzügig zu sein? Sollen wir von uns was geben an den anderen? Wir müssen uns aufopfern, sozusagen. Lesen wir jetzt in Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1 und Vers 26. Jakobus Kapitel 1, Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott, und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Nichtig. Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und die Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Was wir aus diesen Schriften lernen können, ist, dass wir unsere Zunge im Zaum halten müssen. Wir dürfen nicht von dieser fleischlichen Impulsivität getrieben werden. Sonst ist unser Gottesdienst nichtig, wertlos, nutzlos, unrein. Ein unbefleckter, ein reiner Gottesdienst hat offensichtlich damit zu tun, dass wir unsere Zunge im Zaum halten. In anderen Worten, wir müssen die Selbstkontrolle ausüben. Wir müssen uns selber kontrollieren können. Das war immer so lustig, ja lustig nicht, aber als wir vor vielen Jahren in Italien waren, ziemlich oft, auch als man mit den Geschwistern sprach, da bin ich so feurig, aber ich bin halt so, ich kann das nicht anders. Doch. Gut, dass die Italiener ein bisschen feuriger sind als, sagen wir mal, die Engländer, das verstehe ich. Aber sich selbst unter Kontrolle zu halten, das ist göttlich. Das hat mit Gott zu tun, mit dem Heiligen Geist zu tun und nicht mit, ja, meine Familie ist italienisch oder griechisch oder was weiß ich. Ich kann nicht dafür. Nee, wir können was dafür. Wir müssen uns selber beherrschen und nicht die Beherrschung verlieren. Das ist unbefleckter Gottesdienst. Und dann müssen wir die Waisen und die Witwen besuchen. Und wenn man das, sagen wir mal, aus einer größeren Perspektive sieht, wir besuchen uns untereinander. Ist klar. Unter dem Strich heißt es, wenn wir einen unbefleckten Gottesdienst erweisen möchten, müssen wir diese gebende Einstellung, wir müssen großzügig sein, wir müssen von uns geben und anderen helfen wollen. Unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unsere Hilfe, unsere Gemeinsamschaft mit anderen. Das tun wir alles mit Selbstbeherrschung, sicher. Aber wir arbeiten dran. Und wir tun das, weil wir das tun wollen. Das muss von innen kommen. Dann ist es tatsächlich ein reiner und unbefleckter Gottesdienst. Psalm 112. Psalm 112 und Vers 4. Psalm 112 und Vers 4. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis. Von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es recht ist. Hier sehen wir die Einstellung eines Menschen, der so agiert, der so diese Wahrheiten in die Tat umsetzt, wird barmherzig, wird großzügig sein, wird eine gebende Einstellung haben. Vers 6, denn er wird ewiglich bleiben, der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Vers 7, vor schlimmer Kunden fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Wiederum hier sehen wir eine Beschreibung von einem Menschen, der im stillen Vertrauen zu Gott sein Leben führt. Der eine Einstellung des Gebens hat. Das ist für uns lebenswichtig. Wenn wir wirklich mehr wie Gott sein wollen, Gott ist so, so müssen wir auch werden. Und wenn man so ist, wie hier beschrieben wird, dann wird man felsenfest sein, auch in gefährlichen Zeiten. Und Geschwister, wir leben in gefährlichen Zeiten. Wir leben in gefährlichen Zeiten, also wirklich, wie ich in meinem Leben nie zuvor gesehen habe. Also der letzte Punkt, Punkt Nummer 7. Da sollten wir auch Rat von Gottes Diener einholen. Rat von Gottes Diener einholen. Jeder von uns ab und zu mal zweifeln wir ein bisschen dran. Ja, ich muss eine Entscheidung treffen, aber ich weiß nicht, wie soll das sein, etc., etc. Vielleicht haben wir uns gefragt, ja, was würde Gott tun? Was meint Gott dazu? Über eine Sache, die für uns sehr, sehr wichtig ist natürlich. Ich glaube, jeder von uns hat sowas erlebt. Vielleicht haben wir gesagt, ja, was erwartet Gott von mir in dieser Situation? Welche Prinzipien soll ich hier anwenden? Welche Prinzipien überhaupt in meinem Leben soll ich anwenden? Wir dürfen aber nie vergessen, Geschwister, Satan ist immer da. Satan ist immer da und er wird es mit uns versuchen, genau was er mit Christus versucht hat. Diese Versuchungen, ihm oder uns ins Wanken zu bringen, er wird das immer wieder versuchen. Mit Christus nicht mehr, aber mit uns gerne. Das wird er ganz bestimmt machen. Er möchte gerne sehen, dass wir ganz impulsiv und unüberlegt irgendwas sagen oder tun, was falsch ist. Das möchte er gerne. Und wenn wir unser Vertrauen in uns haben, ja, dann werden wir auch. Früher oder später werden wir auch so reagieren, und wir werden da reintappen in seine Falle. Wenn unser Vertrauen auf uns ist oder wenn wir meinen, ja, ich muss alles machen. Nee, egal wie alleine wir sind, wir müssen nicht alleine alles machen. Wenn Gott nicht wäre, ja, vielleicht. Aber Gott ist da und er hat uns versprochen, seine Hilfe versprochen. Unser Vertrauen muss in Gott sein. Wenn wir in uns vertrauen, dann sind wir genau wie die anderen in der Welt. Und das sieht man auch. Ich meine, ich schaue jeden Tag, fast jeden Tag Nachrichten an. Und das macht mich krank. Das ist ja sowas Ekliges meistens heutzutage, wenn man sieht, wie die Leute für sich kämpfen und nur für sich, meine Gruppe. Und ich merke zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, das führt zu schlimmen Sachen. Das wird zu ganz negativen Sachen führen, wo, als ich Kind war, war das eine Gesellschaft, schwarz und weiß, war falsch, aber war so, war ruhig, dann sind wir alle zusammengekommen. Eine Weile war das ein bisschen unruhig und dann hat sich das geglättet. Aber jetzt kommt das wieder auf. Jetzt kommt das wieder auf. Und auch in Europa, sagen wir mal, ob das Schwarze sind oder Muslime sind oder Marokkaner sind oder was weiß ich sind, das sind die und wir sind uns und wir müssen uns verteidigen. Und diese Zustände sind nicht gut. Sehr, sehr schlecht. Sprüche Kapitel 1. Sprüche Kapitel 1 und Vers 5. Sprüche Kapitel 1 und Vers 5. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Und wer verständig ist, der lasse sich raten. Einen weisen Rat einzuholen, das ist Vernunft. Weil dort findet man die Wahrheit. Wir haben schon ein bisschen über die Wahrheit gesprochen. Es ist sehr, sehr wichtig für uns, die Wahrheit. Wenn wir ausharren wollen, wenn wir auf Gott warten wollen, wenn wir Satan weg von uns halten wollen, mit Gottes Hilfe natürlich. Ein weiser Rat, einen weisen Rat einzuholen. Ja, da findet man die Wahrheit. Da findet man die Wahrheit. Paulus sagte, dass die Kirche Gottes die Stützen um das Fundament sind von der Wahrheit. Und warum? Weil Gott der Autor der Wahrheit ist. Gott ist der Autor der Wahrheit. Und in seine Kirche ist die Wahrheit. Und er ist drin und er ist, wie gesagt, der Autor der Wahrheit. Die Welt ist voll von Lehrern. Voll. Braucht man nur ins Internet zu gehen, lieber nicht, aber da findet man allerhand Sachen. Leute, die uns was beibringen wollen, uns lehren wollen. Lehrern, die Alternative haben, Alternative anbieten. Lehrer, um ganz ehrlich zu sein, die sehr, sehr oft von Satan inspiriert werden, um uns aufzureizen, dass wir irgendwas Unkluges machen. Dass wir unsere Impulsivität walten lassen. Satan ist immer dabei, das zu versuchen. Da dürfen wir nicht nachlassen. Wir müssen immer auf der Hut sein. Und das im Sinne behalten, Satan möchte uns doch in die Falle bringen. Hebräer Kapitel 13. Hebräer Kapitel 13 und Vers 7 dieses Mal. Hebräer Kapitel 13, Vers 7. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Wir sollen an sie denken, an die Leute, die uns Gottes Wort gelehrt haben. Und wenn ich was hineinfügen darf, in Parenthesis, es gibt, und wir wissen alle, es gibt Leute, die uns in früheren Jahren die Wahrheit Gottes gelehrt haben. Und manche Leute, die das früher gemacht haben, sind jetzt nicht mehr dabei. Die sind nicht mehr in der Wahrheit. Und das tut mir furchtbar leid. Damals, als sie uns die Wahrheit Gottes vorgelegt haben, wunderbar, das haben wir angenommen, das haben wir in unserem Leben angewandt, das hat uns geholfen. Jetzt, wenn Sie, was weiß ich, in irgendeiner Baptistengruppe sind oder Protestanten geworden sind oder Katholiken oder was weiß ich, ist das ganz anders. Ich will Sie nicht mehr folgen. Ich kann Sie nicht mehr vertrauen. Deshalb steht hier, was hatten wir gelesen, Ihr Ende schaut an, folgt Ihrem Glauben nach. Wenn Sie am Ende eine ganz andere Religion gefunden haben, ja, dann soll sie das machen, aber wir müssen in der Wahrheit bleiben. Aber die sollen wir denken, und die Lehrer, die uns Gottes Wahrheit gelehrt haben. Das soll man nicht vergessen. Und wir sollen sie auch imitieren, ihrem Beispiel nachfolgen. Und warum? Weil die Prediger waren. Nein. Es hat nicht mit ihrem Stand in der Kirche zu tun, es hat mit ihrem Verhalten zu tun. Wenn sie das Wort Gottes gepredigt haben und durch ihr Leben gezeigt haben, dass sie das Wort glaubten, ja, dann können wir ihr Beispiel folgen. Es hat mit dem Verhalten, mit ihrem Benehmen zu tun. Es basiert sich auf ihre Früchten. Wenn sie standhaft gewesen waren und immer noch standhaft sind, ja, dann können wir Vertrauen in Gott haben und auch Vertrauen in dem, was sie über Gottes Wort sagen. Bei solchen Männern, bei solchen Diener Gottes können wir gerne einen weisen Rat einholen. Es wird zu unserem Vorteil kommen, während wir lernen, auf Gott zu harren, ganz bestimmt. Und jetzt zuletzt werden wir Psalm 130 aufschlagen. Psalm 130, Vers 5. Die Verse 5 bis 8. Psalm 130, angefangen mit Vers 5. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Vers 6. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen, hoffe Israel, Vers 7, hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Vers 8, und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Ich glaube, das bringt es für uns alles zusammen. Ja? Lassen wir uns, Geschwister, im ruhigen, stillen Vertrauen zu Gott, uns an Gott wenden. Trotz Gefahren, trotz Perversionen, die wir überall um uns in der heutigen Gesellschaft sehen. Lassen wir uns an Gott festhalten. An Gott festhalten. Während wir unser Wandel im Licht und im neuen Leben fortsetzen.